Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Italien steuert offenbar auf Neuwahlen zu. Der Innenminister und Parteichef der rechten Lega, Salvini, treibt den Bruch mit der Koalition, mit der Fünf-Sterne-Bewegung weiter voran. Seine Lega hat einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Conte im Senat angekündigt. Bereits gestern hatte Salvini das Regierungsbündnis für arbeitsunfähig erklärt und Neuwahlen gefordert. Am Montag soll geklärt werden, ob und wann die Abgeordneten aus der Sommerpause geholt werden, um über die Zukunft der Regierung abzustimmen.
Er sucht das Bad in der Menge und seine Anhänger feiern ihn auf seiner Sommertour wie einen Popstar. Salvini will Neuwahlen und hat deshalb im Senat einen Antrag für ein Misstrauensvotum gestellt. Sein Ziel, Ministerpräsident Conte entmachten. Für die Italiener ist es jetzt das Beste, das Transparenteste und das Würdevollste, so schnell wie möglich wählen zu können. Neuwahlen hatte der Lega-Chef gefordert, nachdem der Koalitionspartner die Fünf-Sterne-Bewegung gegen den Ausbau der Schnellzugstrecke Turin-Lyon gestimmt hat. Anders als die Lega. Für Di Maio von den Fünf Sternen kam der Koalitionsbruch überraschend. Er hat entschieden, Parteiinteressen über die des Landes zu stellen. Für mich sind Neuwahlen kein Problem. Der parteilose Ministerpräsident kritisierte Salvini für seine Entscheidung scharf. Conte will sich im Parlament aber der Misstrauensfrage stellen. Ich wünsche mir vom Innenminister als Senator und Chef der Lega, dass er dem Land die Gründe erklärt, sich bei den Wählern rechtfertigt, die an den Wandel geglaubt haben. Die Gründe, warum er verfrüht und sehr plötzlich die Regierungsarbeit beenden möchte. Am Montag wollen sich die Fraktionsvorsitzenden im Senat treffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Neuwahlen wahrscheinlich.
Warum Italiens Innenminister Salvini gerade jetzt Neuwahlen fordert, dazu Ellen Trapp live aus Rom.
Die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung haben nie wirklich gut zusammengearbeitet. Es gab oft Streit und man hat auch oft über eine Regierungskrise gesprochen, aber die war dann schnell wieder vom Tisch. Salvini hat wohl einen günstigen Zeitpunkt gesucht, die Regierung platzen zu lassen, ohne dabei selbst als Schuldiger vom Platz zu gehen. Und das Nein der Fünf-Sterne zu dieser Schnellzugtrasse schien ihm offensichtlich der richtige Zeitpunkt. Salvinis Zustimmung wächst und zwar stetig. Vor gut einem Jahr, gestartet als kleiner Koalitionspartner mit 17%, liegt er derzeit in den Umfragen bei 37%. Bei Neuwahlen hätte er große Chancen, die absolute Mehrheit zu erzielen und damit der neue Ministerpräsident Italiens zu werden. Mitte, Ende Oktober wird derzeit als möglicher Termin für Neuwahlen gehandelt. Zurück zu Jan Hofer.
Der kommissarische Fraktionschef der SPD, Mützenich, will das Amt dauerhaft behalten. Er kündigt heute an, Ende September für den Vorsitz zu kandidieren. Mützenich gehört zum linken Parteiflügel. Derweil mehren sich in der SPD Stimmen, die eine Koalition mit den Grünen und der Linkspartei für denkbar halten. Wie die kommissarische Parteichefin Dreyer zeigte sich jetzt auch Generalsekretär Klingbeil offen dafür. Nach der Bundestagswahl werde es sicher Debatten über solche Mehrheiten geben, sagte Klingbeil der Passauer Neuen Presse.
Die kommissarische SPD-Co-Vorsitzende entspannt beim Sommerinterview des SWR. Dabei hat sie bundespolitisch eine Debatte entfacht. Rot-Rot-Grün sei eine Option, so Dreyer gestern. Heute bekräftigt sie es nochmal.
Kann die SPD sich vorstellen, dann, wenn sie jenseits der CDU Mehrheiten sucht, in Zukunft auf der Bundesebene auch mit der Linken und den Grünen, der Grünen Partei zu koalieren? Und das habe ich mit Ja beantwortet, was im Übrigen auch unser Parteitag Beschluss ist, weil wir gesagt haben, wir schließen nicht mehr aus, außer AfD.
Die Grünen-Spitze wollte heute vor der Kamera nichts sagen, zeigt aber Verständnis für die Debatte in der SPD. Die Linken begrüßen die Planspiele der Sozialdemokraten.
Es gibt Trends, da werden wir knallhart uns auch streiten müssen. Aber jetzt reden wir erstmal über das Gemeinsame. Und das heißt, wir könnten im Sozialen jede Menge gemeinsam Fortschritt bewirken.
Rot-rot-grüne Bündnisse auf Landesebene gibt es schon in Berlin und Thüringen, bald auch hier in Bremen. Der Koalitionspartner der SPD im Bund ist von Dreyers Überlegungen aber nicht angetan.
Die SPD weiß vor allen Dingen nicht, was sie will. Will sie in der Regierung sein? Will sie Opposition sein? Sie ist in der Regierung, macht dort konstruktiv mit und träumt gleichzeitig von einer ganz, ganz anderen Politik.
Die SPD-Spitze umwirbt Grüne und Linke. AfD und FDP halten davon nichts.
Die SPD ist nervös und sie macht sich selbst damit künstlich klein. Das ist genau, was wir nicht brauchen. Wir brauchen keine Linksbündnisse für Enteignung, Planwirtschaft und Bevormundung von Bürgern.
Das wäre ein Schreckensszenario für Deutschland. Wir kriegen große Probleme, noch größere in der inneren Sicherheit, in der Einwanderungspolitik, in der Wirtschaftspolitik. Das lief auf eine Katastrophe raus.
Die SPD sinniert über eine grün-rot-rote Bundesregierung. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Woidke, derzeit im Wahlkampf, warnt seine Partei allerdings vor einem vorzeitigen Ausstieg aus der Großen Koalition.
In der Großen Koalition gibt es Zweifel am Leitbild der schwarzen Null für den Bundeshaushalt. In der SPD wächst die Überzeugung, dass neue Schulden nötig sind, unter anderem um die Kosten für den Klimaschutz zu stemmen. Einige Kandidaten für den SPD-Vorsitz mahnen, Zukunftsinvestitionen zu unterlassen, sei für nachfolgende Generationen eine viel größere Belastung als neue Schulden in Zeiten niedriger Zinsen.
Erneuerbare Energien stärker fördern, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das kostet Geld. Dasselbe gilt für Investitionen in Schulen, Straßen oder Schienen. Soll der Bund dafür notfalls neue Schulden machen? Ja, fordern immer mehr Politiker der SPD.
Wir müssen mehr investieren in Schiene, wir müssen mehr investieren in Forschung. Da muss es ja irgendwie bezahlt werden. Und ich finde, dass die Bürgerinnen und Bürger da schon einen Anspruch darauf haben, zu erfahren, wie das denn laufen soll.
Die Schuldenbremse erlaubt dem Bundesfinanzminister nur eine geringe Neuverschuldung. Seit 2014 hat der Bund sogar überhaupt keine neuen Schulden gemacht. Die schwarze Null steht. Und die Union findet, so soll es auch bleiben.
Der Staat hat Höchsteinnahmen bei den Steuern. Es ist überhaupt kein Anlass gegeben, Steuermehreinnahmen oder neue Steuern zu erfinden oder die Ausgabenspirale anzutreiben.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung dagegen sagt, für Investitionen in die Zukunft sollte die Schuldenbremse gelockert werden. Denn Geld ist zurzeit günstig.
Wir haben negative Zinsen. Das heißt, eine Kreditaufnahme ist gar nicht mehr mit einer Belastung künftiger Generationen verbunden, wie es vor 10 Jahren bei der Entscheidung die Schuldenbremse der Fall war. Also muss man auch über neue Wege nachdenken.
Und was meint der Finanzminister zur Zukunft der schwarzen Null? Olaf Scholz äußerte sich heute bei einem Termin in Brandenburg nicht dazu.
Die Klimaaktivisten der Fridays for Future-Bewegung haben bei ihrem internationalen Treffen in Lausanne eine Erklärung verabschiedet. Darin fordern sie von der Politik die konsequente Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Klimawandel. Außerdem sprachen sie darüber, wie es mit der Bewegung weitergehen soll. Unter den Teilnehmern war auch die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden.
Eine Klimademo zum Abschluss des ersten europäischen Treffens der Fridays for Future-Bewegung in Lausanne. Darunter junge Klimaaktivisten aus ganz Europa. Seit Montag diskutierten sie über die Zukunft ihrer Bewegung. Es ist so großartig, dass wir alle aus dem gleichen Grund hier sind. Ein schönes Gefühl, von Leuten umgeben zu sein, die alle das Gleiche wollen. Aber inhaltlich gab es durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, wie sich die Bewegung künftig aufstellen soll. Und nicht immer wollten die Teilnehmer darüber in aller Öffentlichkeit diskutieren. Ich glaube, die Medien sollten hier nicht dabei sein. Verständigen konnten sich die Teilnehmer letztlich nur auf Grundsätzliches. In der Lausanner Klimaerklärung bekräftigten sie ihre Entschlossenheit im Kampf gegen den Klimawandel. Auch eine europäische Bürgerinitiative wurde angekündigt. Damit soll die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert werden. Einige Teilnehmer haben sich mehr erhofft.
Ich finde auch selber, dass eine Art Hierarchie notwendig ist, damit wir die Organisation besser planen können. Und das existiert leider bei Fridays for Future nicht.
Ich bin jetzt eigentlich zufrieden mit dieser Woche. Es wird sehr, sehr viel diskutiert, aber ich hoffe halt auch nur, dass es jetzt dann auch weitergeht und dass es halt jetzt nicht einfach zu Ende ist und jeder geht wieder in sein Land zurück.
Das Treffen eine Art Standortbestimmung der Fridays for Future Bewegung. Künftig wollen die Klimaaktivisten international noch besser zusammenarbeiten.
Auch in mehreren deutschen Städten haben Demonstranten heute wieder von der Politik gefordert, mehr gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung zu unternehmen und damit die Lebensgrundlage künftiger Generationen zu sichern. In Bonn nahmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 1300 Menschen teil. Seit Dezember protestieren hierzulande vor allem Schüler und Studenten unter dem Motto Fridays for Future.
Im Streit über den deutschen Wehretat hat der US-Botschafter in Berlin, Grenell, mit einem Abzug von US-Truppen aus Deutschland gedroht. Es sei ein Punkt erreicht, an dem Washington reagieren müsse, sagte er. Die USA verlangen schon länger von der Bundesrepublik, ihre Verteidigungsausgaben auf 2% der Wirtschaftskraft zu erhöhen, so wie in der NATO vereinbart. Während CDU-Politiker Verständnis für die USA äußerten, kam aus der SPD Kritik. In Deutschland sind etwa 35.000 US-Soldaten stationiert.
Die US-Streitkräfte sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland stationiert, zunächst als Besatzer, später als NATO-Verbündete im Kalten Krieg. In Hochzeiten waren rund 250.000 Soldaten in der Bundesrepublik. Mit dem Mauerfall 1989 und dem Ende des Kalten Krieges zogen die USA vermehrt Soldaten ab. So waren es im Jahr 2000 noch 70.000, heute sind etwa 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Sie verteilen sich auf 11 Hauptstandorte. Die Militärbasen sind für die USA strategisch wichtig, um Amerikas Sicherheitsinteressen in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika zu wahren. In Kriegen wie im Irak und in Afghanistan dienten die Stützpunkte auch für den Transport von Soldaten und Kriegsgerät. In Landstuhl bei Ramstein steht das größte US-Lazarett außerhalb Amerikas, in dem verwundete US-Soldaten versorgt werden. Es gibt aber auch Kritik an der Nutzung der Stützpunkte. So wurden von der Basis in Ramstein unter anderem Drohneneinsätze in Afrika, Jemen und Pakistan gesteuert, die völkerrechtlich umstritten sind.
Zur Diskussion über einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland, Jan-Philipp Burgard, live aus Washington.
Offiziell haben bisher weder das amerikanische Außenministerium noch das Verteidigungsministerium den Truppenabzug bestätigt. Aber hinter den Kulissen hören wir, dass die Pläne auf dem Tisch liegen. Präsident Trump äußerte sich heute nur ausweichend. Vor einigen Wochen aber sprach er von 1000 Soldaten, die man nach Polen verlegen könne. Ende des Monats wird Trump auch nach Polen reisen und es ist gut möglich, dass er dann die Truppenverlegung verkünden wird. Es gibt militärische Gründe, die für diesen Schritt sprechen. Schon Präsident Obama hat mit einer Stärkung von Europas Ostflanke gegenüber Russland begonnen. Aber es spielen wohl auch politische Gründe eine Rolle. Die USA sind extrem unzufrieden, dass Deutschland seiner Verpflichtung gegenüber der NATO bei weitem nicht nachkommt, 2% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Und die Amerikaner sind auch sehr verärgert über Deutschlands Weigerung, sich an einer Mission zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf zu beteiligen. Deutschland wird hier in Washington also derzeit nicht als besonders hilfreicher Partner wahrgenommen und mit einer Truppenverlegung könnten die USA dies zum Ausdruck bringen. Zurück zu Jan Hofer.
Frauen und Männer sollen die Kinder ihrer Partner künftig auch dann adoptieren dürfen, wenn sie nicht miteinander verheiratet sind. Das sieht ein Gesetzentwurf des Justizministeriums vor, über den zuerst der Spiegel berichtet hatte. Voraussetzung sei, dass das Paar bereits mindestens 2 Jahre eheähnlich zusammenlebt oder ein gemeinsames Kind im Haushalt hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte im März entschieden, eine Adoption müsse auch in stabilen, nicht ehelichen Beziehungen möglich sein.
Am Flughafen Hongkong protestieren seit dem Morgen mehr als 1000 Menschen friedlich gegen die Regierung. In einer Ankunftshalle machen sie mit Transparenten und Flugblättern auf sich aufmerksam. Die Demonstranten fürchten den wachsenden Einfluss Chinas in der Sonderverwaltungszone und fordern demokratische Reformen. Für das Wochenende sind erneut Kundgebungen in der Stadt geplant. Hongkongs Regierungschefin Lam warnte vor den ökonomischen Folgen der anhaltenden Proteste. Mit einer Gedenkminute um 11.02 Uhr Ortszeit wurde heute in Nagasaki an die Opfer des US-Atombombenabwurfs vor 74 Jahren erinnert. In der japanischen Stadt kamen 1945 etwa 70.000 Menschen ums Leben, etwa 75.000 wurden schwer verletzt. Nagasakis Bürgermeister Taue rief die Regierung seines Landes auf, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten.
Der 80 Meter hohe Kühlturm des stillgelegten Atomkraftwerks in Mülheim-Kärlich ist am Nachmittag kontrolliert zum Einsturz gebracht worden. Die monatelang vorbereitete Operation verlief nach Plan, ist aber nur eine weitere Zwischenetappe beim vollständigen Rückbau der Anlage. Das AKW ging 1987 ans Netz, produzierte aber nur rund 13 Monate lang Strom. Wegen Problemen beim Genehmigungsverfahren wurde es abgeschaltet.
Kontrolliert fiel der Kühlturm am Nachmittag in sich zusammen. 2 ferngesteuerte Bagger hatten vorher seine Betonstützen gekappt. Schon 2 Stützen früher als berechnet knickte der Turm ein.
Ich bin jetzt erstmal super erleichtert, dass niemandem was passiert ist, dass das Ding so gefallen ist wie prognostiziert. Also wir haben wirklich unsere ingenieurtechnische Planung perfekt umgesetzt und ich bin überglücklich, dass das so funktioniert hat.
44 Jahre lang hat der Kühlturm das Stadtbild von Mülheim-Kärlich geprägt, obwohl das Kraftwerk seit 31 Jahren keinen Strom mehr produzierte. Seit dem Baubeginn 1975 war die Anlage umstritten. Der Standort gilt als erdbebengefährdet. Nur 13 Monate von 1987 bis 88 war das AKW am Netz. Dann entschied das Bundesverwaltungsgericht, es müsse abgeschaltet werden. Seit 15 Jahren läuft der Rückbau. Tonnenweise radioaktives Material musste Stück für Stück dekontaminiert werden. In den vergangenen Monaten hatte ein Spezialwerkzeug bereits die Hälfte des 160 Meter hohen Kühlturmes abgetragen. Auf der 15 Zentimeter breiten Mauerkrone balancierend brach es Meter um Meter von oben her ab. Für den kontrollierten Einsturz hat man Sollbruchstellen in die Wand gesägt. Nach dem Abriss ist jetzt erstmal Aufräumen angesagt. Und auch dann sind die Arbeiten noch lange nicht am Ende. Bis das komplette Atomkraftwerk zurückgebaut ist, werden noch rund 10 Jahre vergehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. August.
Am Abend und in der Nacht ziehen Wolken eines Sturmtiefs über weite Teile Deutschlands. Sie bringen Unwetter. Es gelten daher Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht verlagern sich Gewitter, Regen und Schauer in den Süden und Osten. Am Tag im Südosten noch teilweise gewittriger Regen, sonst mal Sonne, mal Wolken. Im Norden fallen Schauer, dabei ist es windig. Im Nordwesten, vor allem an der Nordsee, stürmisch. In der Nacht 21 bis 14 Grad, am Tag 20 Grad im Allgäu, 30 Grad in der Lausitz. Am Sonntag zunächst viel Sonne, am Nachmittag kommt vom Südwesten bis in die Mitte Regen auf. Örtlich entwickeln sich kräftige Gewitter. Am Montag regnet es im Süden und Südosten teilweise ergiebig, sonst ist es wechselhaft. Am Dienstag Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter.
Karin Mioska hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Angriff auf die schwarze Null. Warum die SPD wieder Schulden machen will. Und zurück in der Arena, wie der Stierkampf auf Mallorca Gegner und Befürworter mobilisiert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.